Herzlich willkommen zum CAS Multipod, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Geopolitik. Es ist März, das ist der Frauenmonat und deswegen befassen wir uns mit einem äußerst wichtigen Thema, Frauenrechte und Gesundheit. Denn in vielen Teilen der Welt werden die Rechte von Frauen bereits dadurch eingeschränkt, dass sie keinen Zugang zu adäquater Gesundheitsversorgung haben. Auch beim Thema Familienplanung werden die damit verbundenen Rechte der Frauen zunehmend kontrovers diskutiert oder sogar gänzlich in Frage gestellt. Darüber hinaus besteht auch in entwickelten Gesellschaften im Bereich der medizinischen Forschung noch immer ein großes Defizit an genderspezifischer Forschung und Datenerhebung. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das bin ich, Marcel Schmidt, Referent für multilateralen Dialog bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und meine Gäste Christine Stegling, stellvertretende Exekutivdirektorin von UNAIDS und Dr. Andreas Ulrich, Leiter des Klinischen Zentrums für globale Frauengesundheit an der Charité Berlin.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.
Frau Stegling, Sie sind seit Januar 2023 stellvertretende Generaldirektorin von UNAIDS und waren zuvor für viele Jahre Geschäftsführerin von Frontline AIDS, einer internationalen Organisation, die sich für die Rechte und Gesundheit von Menschen mit HIV/AIDS einsetzt. Davor waren Sie Geschäftsführerin der International Treatment Preparedness Coalition und des Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS. Und ich denke mal, vor allem da in Ihrer Arbeit in Botswana haben Sie direkt erfahren, wie schwierig der Zugang von Frauen zu einer adäquaten Gesundheitsversorgung ist. Können Sie für uns vielleicht kurz die bestehenden Probleme und Hürden beschreiben, insbesondere auch für die mit dem HIV-Virus infizierten Frauen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Vor allem wollte ich als erstes mal darauf hinweisen, dass natürlich wir uns auch in einer Situation befinden, in dem nicht nur Frauen Patientinnen sind, sondern Frauen auch einen Großteil der Mediziner darstellen, die Patientinnen treffen. 75% aller Health Workers in der Welt sind Frauen. Und ich komme gerade aus einem Meeting, wo es genau darum ging, um Krankenschwestern in Afrika. Und das muss man vielleicht auch einfach auch nochmal sich vor Augen führen, wenn wir über Gesundheitssysteme in Afrika oder in anderen Ländern sprechen, dass ein großer Teil der Menschen, die da arbeiten, eben auch Frauen sind und nicht nur Patientinnen sind. Und wir natürlich gerade uns in einer Situation befinden, wo viele von den Frauen oder von den Health Workers gerade aus dem globalen Süden in den Norden gehen, da wir überall es uns an Arbeitskräften fehlt. Das, denke ich, ist auch nochmal gut als Hintergrund zu wissen, wenn wir über Gesundheitssysteme sprechen. Für HIV, glaube ich, als allererstes muss man immer daran denken, heute immer noch, aber natürlich immer schon, ist Stigmatisierung einfach noch ein großes Problem, dass diejenigen, die in das Gesundheitssystem eintreten und HIV-positiv getestet werden, dass wir einfach in vielen Ländern, auch in Europa, immer noch damit zu tun haben, dass HIV stigmatisiert ist. Und nicht nur stigmatisiert, weil es um Randgruppen geht, die mit HIV leben, sondern eben weil HIV und vor allen Dingen in Entwicklungsländern oder auch in anderen Ländern eine sexuell übertragbare Krankheit ist und Sex und Sexualität und Frauen und Sex und Sexualität immer mit Stigma behaftet sind. Und ich glaube, das ist einfach die Frage, die man oder das Ding, was man sich am meisten vor Augen führen muss, wenn wir darüber reden, was es für Hürden gibt. Ich glaube auch, finde ich, wenn wir heute über Frauen und Gesundheit reden, dass vor allen Dingen dann, wenn wir erfolgreich sind in unseren Gesundheitsprogrammen, dann ist das meistens, weil Frauen als Mütter wahrgenommen werden oder als reproduktiv wahrgenommen werden im Gesundheitssystem. Also wo wir am meisten Erfolg haben in HIV, ist mit den sogenannten PMTCT oder Prevention of Mother-to-Child Transmission Programs, also wo es darum geht, dass wir verhindern, dass HIV von der Mutter auf das Kind oder das ungeborene Kind übertragen wird. Und da haben wir den meisten Erfolg gehabt. Aber das führt auch unter anderem dazu, dass wir Frauen immer nur als Mütter wahrnehmen und nicht als Menschen, die auch an sich Gesundheitsvorsorge und Gesundheits Dienste brauchen. Wenn wir darüber halt reflektieren heute oder im Monat, wo wir eben über Frauen uns Gedanken machen. HIV ist immer noch ein großes Problem für Frauen. Über 50% der Infektionen sind in Frauen, und in Afrika ist es eben, sind es vor allen Dingen junge Frauen. 4000 junge Frauen und Mädchen werden jede Woche mit HIV infiziert und 3100 davon in Afrika. Und HIV ist immer noch der Number One Killer von Frauen im reproduktiven Alter. Und das vergisst man manchmal, wenn wir darüber sprechen, warum HIV immer noch wichtig ist. Die Hürden sind, für mich haben die meistens was immer noch mit Stigmatisierung zu tun. Aber natürlich müssen wir uns auch immer vor Augen führen, dass Gesundheitssysteme fragil sind in Afrika. Und wir zum Teil einfach diese fragilen Gesundheitssysteme aufgebaut haben durch HIV und vieles, was besser läuft, einfach besser läuft in HIV-Programmen, die nicht immer, aber vor allen Dingen von außen für lange Zeit finanziert worden sind. Und das macht diese Systeme besonders fragil, und Frauen in so fragilen Systemen sind dann auch meistens nicht diejenigen, die beste Gesundheitsversorgung bekommen.
Also HIV-AIDS, gerade im Bereich Frauen und Gesundheit, ein großes Thema, aber natürlich bei weitem nicht das einzige Thema. Und damit komme ich zu unserem weiteren Gast, Herr Dr. Andreas Ulrich. Sie haben bis 2017 das Cancer Control Program der Weltgesundheitsorganisation in den Headquarters in Genf geleitet und auch eng mit UNAIDS zusammengearbeitet. Damals in Genf waren Sie auch Initiator des globalen Programms zur Bekämpfung von Gebärmutterhalskrebs, einer Kooperation des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen UNFPA, des Kinderhilfswerks UNICEF, von UNAIDS und von UN Women. Seit 2018 sind Sie nun an der Charité Berlin in der Klinik für Gynäkologie, wo Sie das Center für Clinical Global Women Health aufgebaut haben und mittlerweile auch leiten. Herr Dr. Ulrich, herzlich willkommen, und vielleicht können Sie uns als gelernter Mediziner sagen und erklären, weshalb Frauen im Vergleich zu Männern weltweit geringere Möglichkeiten haben, adäquate Gesundheitsleistungen zu erhalten.
Herr Schmidt, herzlichen Dank, mich in dieser Runde eingeladen zu haben, und ich freue mich sehr, jetzt für diesen Podcast für die Konrad-Adenauer-Stiftung meine Sichtweise darzustellen. Zunächst mal möchte ich die Frauengesundheit in eine Definition packen. Und zwar, wir verstehen ja oft bei Frauengesundheit oder reproduktive Gesundheit, betrifft eigentlich nur einen Teil der Frauengesundheit. Die Frauengesundheit ist die Gesamtheit aller Bedingungen und Krankheiten, die Frauen betreffen können, einschließlich Unfällen. Und zwar hat das zu tun mit biologischen und psychosozialen Unterschieden zwischen Mann und Frau. Und hier kommen wir nun jetzt zur eigentlichen Fragestellung, warum der Zugang für Frauen für Gesundheitsleistungen nicht im gleichen Maße gewährleistet ist, sowohl im globalen Süden als auch im globalen Norden. Und das hängt damit zusammen, dass bei der Forschung und Entwicklung von Innovationen in der medizinischen Grundlagenforschung und in der angewandten Forschung von der Industrie, aber auch der Universitäten, es oft und meistens darum geht, dass es sagen, möglichst kostengünstig klinische Studien zu machen. Und da ist es einfach zunächst mal komplizierter, bei Frauen klinische Studien zu unternehmen. Und deswegen wird oft der Anteil von Frauen an Studien vernachlässigt.
Warum ist das komplizierter, Herr Ulrich, ganz kurz?
Das ist komplizierter, weil im Vergleich zu Männern die hormonelle Situation zyklusabhängig ist. Und dadurch muss man das in klinischen Studien natürlich auch berücksichtigen. Und das ist zunächst mal aufwendiger. Im Endeffekt hat aber, das wissen wir jetzt von Forschung, auch von ökonomischer Forschung, McKinsey, jetzt vom Davos-Meeting der Weltwirtschaft, dass Investitionen in Frauengesundheit, in Innovationen einen großen Return of Investment haben. Das heißt, diese zunächst erscheinende kleine Hürde muss man überwinden, um gleiche Zugang zunächst mal zur Innovation zu finden und die dann natürlich auch umzusetzen in ganz unterschiedlichen Settings, sowohl globaler Süden und globaler Norden. Und ich hatte das Privileg, teilzunehmen an einer großen Forschungsaktion der Bill und Melinda Gates Foundation, die über ein halbes Jahr, letztes Jahr von Januar bis August, 300 Organisationen zusammengerufen hat und diese Frage gestellt hat, in welchen Bereichen Forschung und Entwicklung im Vergleich zu Männern zurückliegt bei Frauen. Und wir kamen zu einer sogenannten Opportunity Map, das heißt einer Möglichkeit, in welchen Bereichen zunächst ein großes, wie ein Telefonbuch, eine Übersicht über all die Bereiche, die unterbelichtet sind. Aber diese Initiative ist nicht nur ein Aufschrei, wo sind die Lücken, sondern es ist auch ein Lösungsansatz immer dazugekommen, zu sagen, was kann man tun, um diese Lücken zu überbrücken? Und zwar natürlich durch die Industrie, durch die Forschung, durch die natürlich auch den Druck der Nichtregierungsorganisationen und natürlich auch durch die Vereinten Nationen. Drei Kriterien, die immer wieder zur Sprache kamen, ist, warum kommen die Investitionen nicht dahin? Warum ist die so ungleich verteilt? Und zwar hat das zu tun zunächst mal mit dem Fehlen von Daten, Gesundheitsdaten, also nach Frauen und Männern aufgeschlüsselt oder nach natürlich noch granulärer aufgeschlüsselt nach Alter von Frauen und Lokalisation und wo sie leben, in welchem Kontext. Diese Daten liegen nicht in ausreichender Form vor. Und wenn diese Daten nicht vorliegen, dann kann man auch nicht genügend forschen. Das ist mal ein ganz entscheidender Engpass in der Forschung. Das zweite sind traditionelle Rollenmodelle. Das muss man natürlich sagen, dass auch die Entscheidungsträger oft Männer sind, was nun geforscht wird und in welche Richtung. Und dadurch hat das auch einen Einfluss auf die Frage, ob die Frauengesundheit überhaupt in eine Agenda einer großen Pharmaindustrie oder auch im akademischen Alltag eine Rolle spielt. Und dazu kommt natürlich diese Risikoperzeption, die aber, wie gesagt, jetzt entlarvt wurde durch den McKinsey-Report, dass also das Investitionsrisiko gar nicht so groß ist. Denn der Return ist enorm. Gesundere Frauen, also zu Frauen, die gesund gehalten oder auf einem adäquaten Stand der Gesundheitsversorgung sind im Vergleich zu Männern, sind natürlich neben Teil am aktiven beruflichen Leben und könnten bis zu 20% den GBT, also den Bruttosozialprodukt, erhöhen in den Ländern. Also es ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor, in Frauengesundheit zu investieren.
Es gibt also nicht nur den einen Grund, warum Frauen keinen vergleichbaren Zugang zu Gesundheitsleistungen haben wie Männer. Vielmehr ist es ein strukturelles Problem. Frau Steckling, wenn man sich Ihre Vita so anguckt, dann haben Sie immer versucht, Einfluss zu nehmen auf die politischen Rahmenbedingungen und den Zugang von Frauen zu Gesundheitsleistungen zu verbessern. Welche Rolle kann denn die Politik spielen, um die Gesundheitsprobleme von Frauen adäquat zu adressieren? Und kann das nur auf internationaler Ebene gelingen oder reicht dafür auch die nationale Ebene?
Nein, das muss immer auf allen Ebenen sein. Und natürlich spielt Politik eine große Rolle und das schließt sich direkt daran an, was Dr. Ulrich gerade schon gesagt hat. Frauen müssen mit am Tisch sitzen und Entscheidungen treffen und damit bestimmen, was geforscht wird, was gefördert wird und was für Programme überhaupt aufgebaut werden. Und deswegen ist die Politik ganz wichtig und vor allen Dingen natürlich immer auf nationaler Ebene wichtig. Ich glaube, wenn wir an Gesundheitspolitik im internationalen Bereich denken, dann tun wir oft so, als wenn alle Gesundheit nur von außen gefördert wird. Also für HIV und AIDS wissen wir, obwohl das von außen so sehr gefördert worden ist, dass vor Covid oder vor Corona 60% aller nationalen AIDS-Programme von Ländern selbst bezahlt worden sind und oder 60% ihrer Programme selber gezahlt worden sind. Also natürlich wollen Länder für ihre eigene Gesundheit auch investieren und dafür braucht man politischen Willen und wenn das dann eben auch Programme sein sollen, die sich fokussieren auf Frauen, dann müssen natürlich Frauen mit am Tisch sitzen in der Politik und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir über Gesundheitspolitik sprechen, auch immer daran denken, dass Frauen als Politiker auch wichtig sind, als Gesundheitsminister, als Finanzminister, aber auch auf einer Ebene darunter. Und dann ist es natürlich wichtig, und ich glaube, die AIDS-Response oder die AIDS-Bewegung ist das beste Beispiel dafür, wie wichtig Politik auf internationalem Level ist. Wir wären niemals da, wo wir heute sind, mit 30 Millionen Leuten, die mit HIV Medikamente nehmen, wenn es nicht um politischen Druck gegangen wäre. Und der Druck kam von der Zivilgesellschaft und hat sich auf die Politik geschlagen. Und damit haben wir das erreicht, was wir heute erreicht haben. Aber und natürlich auf nationalem Level und auf globalem Level müssen wir immer darüber nachdenken, wie wir multilateral zusammenarbeiten. Und da ist UNAIDS ein ganz interessantes Projekt, weil das ist das einzige Programm in der UN, das ein Joint Program ist. Also 11 UN-Organisationen von der Weltbank über UNICEF, über UN Women, aber auch die Weltgesundheitsorganisation sind Teil davon. Und da sehen Sie ja schon, dass auch UN Women zum Beispiel Teil des Joint Programs ist. Und das spiegelt sich auf globaler Ebene, aber auch eben auf nationaler Ebene. Wir haben Joint Programs in jedem Land, wo wir eben versuchen, uns als UN zu organisieren, aber auch mit anderen zu organisieren, mit dem globalen Fonds, mit PEPFAR, mit dem amerikanischen Finanzierungsprogramm der USA. Aber ich finde, wenn man das noch mal ein Stück runterschraubt, ist es auch immer wieder, sich zu fragen, wie sieht es eigentlich aus? Wer wird eigentlich gefragt? Werden Patientinnen gefragt? Und daher fand ich Herrn Dr. Ulrichs Antwort sehr interessant, weil das spiegelt sich in der Forschung wieder, aber das spiegelt sich natürlich auch in Programmen wieder, dass oft diese Programme eben deshalb nicht gut funktionieren, wenn man die Patienten nicht selber gefragt hat, was sie eigentlich brauchen, und wenn man Frauen nicht gefragt hat, was sie eigentlich brauchen. Und deswegen, glaube ich, haben wir uns schwer getan, auch von Anfang an, und tun uns immer noch schwer, Programme besser zu integrieren. Denn viele Frauen brauchen Krebsvorsorge, Gebärmutterhalskrebsvorsorge, wenn sie für HIV getestet werden, brauchen Präventionsmittel, die sie selber bestimmen können und so weiter und so fort. Und das würde man natürlich erfahren oder erfährt man, wenn man eben mit Frauen selber spricht. Und da könnten wir noch viel, viel mehr tun auf allen Ebenen. Wenn man sich heute anguckt, wer ist zum Beispiel am meisten diskriminiert oder am meisten stigmatisiert, auch im globalen Norden, dann sind das oft Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund. Und die sich nicht aufgehoben fühlen in HIV-Programmen in Deutschland oder in England oder in anderen Ländern in Europa. Und ja, und da haben wir früher, vor vielen Jahren, mal ganz gute Programme gehabt. Parliamentarians for Women's Health fällt mir da geradezu ein. Aber davon gibt es heutzutage, glaube ich, viel zu wenig. Und da könnte man mehr tun, um Politikerinnen mit an den Tisch zu holen und Patientinnen mit an den Tisch zu holen.
Woran liegt das, dass es davon heute so wenig gibt, Frau Stegling?
Das ist eine gute Frage. Insgesamt, glaube ich, finanzieren wir nicht mehr so gut, was nicht biomedizinische Interventionen sind, sondern was das Ganze drumherum angeht. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, es gab einen Punkt, in dem wir viel mehr Wahrnehmung hatten, wie wichtig es ist, Politik und Gesundheit zusammenzubringen. Und irgendwie hat das in den letzten paar Jahren etwas nachgelassen, meiner Ansicht nach. Ich kann mich daran erinnern, in den Mid-2000ern in Botswana war ich ganz viel Teil von solchen Projekten und Initiativen. Mary Robinson, die ehemalige Premierministerin von Irland, hat zum Beispiel eine ganz erfolgreiche geleitet in 4 oder 5 afrikanischen Ländern. Und wo man ganz einfach gemerkt hat, wie viel zu dem Zeitpunkt, das ist heute vielleicht auch ein bisschen anders, zumindest in Afrika, glaube ich, sind viele Politiker sich sehr bewusst darüber, was HIV ist, was die Programme sind, was man braucht, was man besser machen kann. Damals war das nicht so. Und das auch so auf dem persönlichen Level runterzuholen, dass Politiker die Entscheidung treffen, auch ganz einfach sich fragen, was heißt das eigentlich für mich selber, für meine eigene Familie? Und ich glaube, wir haben einfach mittlerweile, hat das ein bisschen nachgelassen, was diese Arbeit angeht. Wir könnten mehr machen, in meiner Ansicht nach.
Mhm. Also es gibt viel zu tun auf allen politischen Ebenen. Aber es ist ganz klar, alleine wird die Politik das nicht richten. Es gibt nämlich noch einen Akteur, über den wir noch nicht gesprochen haben, den Privatsektor, konkret die Pharmaindustrie. Herr Dr. Ulrich, wie würden Sie das sehen? Besteht hier ein Problembewusstsein seitens der Pharmaindustrie, dass Frauen immer noch einen schlechteren Zugang zu Gesundheitsleistungen haben als Männer? Und welche Anreize muss die Pharmaindustrie denn setzen oder aus der Politik erhalten, um hier noch besser und fokussierter tätig zu werden?
Herr Schmidt, ich bin natürlich nicht aus der Pharma. Ich beobachte natürlich ein bisschen von außen, was sich in den letzten 1-2 Jahren getan haben. Und ich sehe da schon ein Problembewusstsein. Ich sehe bei großen Pharmafirmen nun Programme zu Frauengesundheit. Das ist aber natürlich noch nicht koordiniert. Das ist nicht entlang des Leitfadens der Bill und Melinda Gates Foundation, also ist nicht so breit gefächert, dass es das auch abdeckt, was wir an Lücken entdeckt haben. Trotzdem, es gibt dieses Problembewusstsein. Es kann natürlich auch zunächst mal nur ein Werbeeffekt sein. Also man muss das natürlich kritisch hinterfragen. Ich möchte ein Beispiel darstellen, wo Pharmaindustrie, UN, Zivilgesellschaft sehr eng zusammengearbeitet und sehr erfolgreich. Das ist das HPV-Erfolgsergebnis letztendlich. Ich habe das Privileg gehabt, in meiner Rolle bei der WHO also 2004, 2005, bei den ersten Meetings mit der Pharmaindustrie zusammen, mit der UN, mit der Zivilgesellschaft, sich zusammenzusetzen und sagen, okay, wir haben ein globales Problem, das Gebärmutterhalskrebs, der am besten über Impfung anzugehen ist, also Primärprävention zu betreiben. Aber die Impfung damals war sehr, sehr teuer, extrem teuer. Eine Dosis, $300, $400. Und da haben wir nun gesagt, ja, wie kriegen wir das dahin, wo es wirklich notwendig ist? Denn der Gebärmutterhalskrebs ist in erster Linie ein Problem im globalen Süden, der Frauen im globalen Süden, insbesondere in Afrika. Das ist das Cervix oder auf Lateinisch Cervixkarzinom, ist die erste Todesursache im Bereich von Tumoren bei Frauen, während es im restlichen Welt Brustkrebs ist. Und das ist ein wirklich vermeidbarer, 100% vermeidbarer Tumor, weil er durch ein Virus, nämlich das HPV-Virus, verursacht wird. Das ist eine der wenigen Krebsarten, von denen man wirklich weiß, was die Ursache ist und wie man sie bekämpfen kann. Impfung heißt Primärprävention. Nun haben wir also im weiteren Verlauf zunächst als WHO gesagt, es ist wirksam. Also hier haben die Industrie zusammengearbeitet, wir haben die Technologie auf den Tisch gelegt und die WHO hat sich zusammengesetzt und gesagt, es wirkt. Also wir brauchen 3 Dosen und danach ist die geimpfte Frau auch wirklich geschützt über ihr Leben, oder zumindest über eine gewisse viele, viele Jahre, soweit das zu übersehen war. Dann kommt ein Mechanismus der WHO oder der UN ins Spiel. Das ist nämlich die Global Alliance für Vaccine und Immunization. Und einige Jahre später bekam ich einen Anruf und gesagt, ist das nicht was für euch? Könnten wir das nicht in unser Programm aufnehmen? Und ich habe natürlich auch argumentiert, dass das sinnvoll ist und dass es machbar sein müsste. Und Gavi bedeutet, dass dann die Industrie einen Anreiz schafft, ein Advanced Market Commitment. Das heißt, wenn ihr den Preis senkt pro Dosis, und zwar enorm, dann habt ihr aber auch eine Abnahmegarantie in Millionen, im Milliardenbereich. Ne? Wenn man sagt, alle Frauen in einer bestimmten, also alle Mädchen, ne? Das ist die Target Group, also bevor des sexuellen Aktivität muss es geimpft werden, ist letztendlich der Markt für die Industrie offen. Und dadurch, dass wir immer mehr auch die Regierung dazu in der Welt angeregt haben, von der WHO aus zu sagen, schaut, das Problem ist da, Mortalität ist höher und ihr könnt auch das vermeiden, indem ihr impft und Früherkennung macht. Das ist ein Mechanismus, der die Industrie eben angeregt hat und es inzwischen dazu gekommen ist, dass diese Dosis von 500 auf 5 zurückgegangen ist, Kosten, Dollar pro Dosis. Inzwischen brauchen wir nicht mehr 3 Dosen, nicht nur 2 Dosen, jetzt sind wir bei 1 Dosis. Also die Innovation ist enorm und es, auch wenn wir noch viele Lücken haben in der Umsetzung, aber im Prinzip haben wir eine Technologie, die das Cervix-Karzinom weitgehend auslöschen könnte. Und dieser Mechanismus, den könnte man sich nur überlegen für andere Impfungen natürlich auch, aber auch für andere Stoffe, andere Medikamente, Technologien, indem man sagt, hier, das Normative der WHO spielt zusammen mit dem Fortschritt in der Technologie und der Medizin und zusammen mit dem Problembewusstsein der Regierungen. Ich sage, ich möchte ein Programm in Botswana zu Brustkrebsfrüherkennung oder zu Diabetes bei Frauen, dann ist das für die Industrie interessant, weil natürlich dann auch mehr Insulin nach Botswana fließt und überhaupt eine Diagnose zu Zuckerkrankheit bei Frauen steht und dadurch auch der Bedarf besser erfasst wird. Und dadurch geht der Preis runter. Also das sind die Mechanismen, die Innovation fördern, die den Preis drücken und die den Zugang für Frauen zu Gesundheitsleistungen fördern.
Also es gibt Best-Practice-Beispiele im Zusammenspiel von Pharmaindustrie und Politik. Das macht Hoffnung. Frau Stickli, nochmal zurück zu Ihnen. Sie haben ja eingangs schon angeschnitten, was man noch besser machen könnte auf der politischen Ebene, auch auf der multilateralen Ebene. Wie sieht's denn da momentan aus auf der multilateralen Ebene? Was müsste Ihrer Meinung nach noch getan werden, um diese regressiven Entwicklungen, von denen Sie gesprochen haben, zu begegnen?
Ja, ich glaube, wir befinden uns gerade in einer Situation, in der wir uns schon seit vielen Jahren nicht mehr so befunden haben, in der wir wirklich was wir alle als den Pushback against Human Rights bezeichnen. Und Menschenrechte sind natürlich auch Frauenrechte. Und wir sehen das gerade auf allen möglichen Ebenen, in der UN, in der Weltgesundheitsorganisation, dass es wirklich von einem ganz großen Teil oder von einem gut organisierten Teil der Mitgliedstaaten einen Pushback gegen Menschenrechte gibt. Und oft wird das in der Presse nur wahrgenommen als ein Pushback gegen LGBTI-Rights, aber ganz oft geht es eben auch um Frauenrechte. Wir sehen es eben auch auf der Ebene, wenn es um das Recht zur Abtreibung geht, dann spielt sich das dann oft ganz groß aus. Wir wissen, dass 92% von Frauen in Afrika in Ländern leben, in der Abtreibung in irgendeiner Form durch das Gesetz nicht freigegeben sind oder vor allen Dingen durch das Gesetz. Aber es geht eigentlich nicht nur um Abtreibung. Aber oft wird das einfach so formuliert, als wenn wir über Frauenrechte und das Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Selbstbestimmung geht, wird es darauf reduziert, als wenn es nur um Abtreibung geht. Aber auch wenn es um Sexualerziehung geht. Wir finden fast keine Möglichkeit mehr im multilateralen System über solche Dinge zu sprechen, ohne dass es zu Mitgliedstaaten kommt, die entweder ein Veto einlegen, die Sprache ändern wollen. Oft finden wir uns jetzt nur noch auf der Ebene, wo wir Sprache und Resolution, die wir in der UN und bei der Weltgesundheitsorganisation schon errungen haben, dass wir die nur noch versuchen zu schützen, als neue Regelungen zu treffen, weil einfach das Umfeld so schwierig ist. Ich meine, man sieht es in den USA, dass das Recht auf Abtreibung jetzt zum Nummer-1-Wahlkampfpotenzial geworden ist. Daran wird sich anscheinend die Wahl zum Teil entscheiden. Und das findet dann eben auch hier in der UN statt. Es ist wirklich tragisch. Ich kann das nicht anders beschreiben und es ist schwierig. Und wenn Sie fragen, was müssen wir tun, bin ich echt ein bisschen ratlos und sind viele Leute ratlos. Aber das Einzige, was wir hier versuchen, ist einfach neue ich sage immer so ein bisschen laissez-faire, neue Freunde zu finden. Also zum Beispiel in den Religionsgemeinschaften, in den faith-based Communities, dass wir halt wirklich versuchen, mit neuen Alliierten sozusagen zu arbeiten, weil es wirklich so unheimlich schwer geworden ist. Und das ist eine Situation, in der haben wir uns in den letzten 10 Jahren so nicht befunden. Also ein ganz wichtig, wenn wir darüber reden, wie wir Frauen die bestmögliche Gesundheitsvorsorge geben, da gehören natürlich ganz viele Dinge zu, die dann ganz oft nicht besprochen werden wollen, wo wir keine Resolution zu finden. Und wie so oft, ich glaube, Sie haben es diese Woche mitbekommen, in Gambia hatten wir Gesetze, die Female Genital Mutilation illegal gemacht haben. Und jetzt haben wir einen Gesetzesentwurf, der das Gesetz wieder umdreht. Soll. Und dann weiß man auch, wenn das einmal damit anfängt, dann wird auch das nächste Gesetz, was auch gut war in Gambia für Domestic Violence Prevention, also häusliche Gewalt, es fängt immer mit einem Gesetz und mit einer Vorlage an und dann setzt sich das ganz schnell fort. Und ich glaube, da müssen wir einfach umdenken und müssen wir uns neu organisieren, weil das lässt uns zurückgehen, anstatt nach vorne gehen. Und das ist nicht gut für Frauenrechte und auch nicht gut für die Gesundheit.
Also es gibt nicht nur hoffnungsfrohe Signale, es läuft nicht alles glatt, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch mehr Rollen rückwärts machen. Und das ist nicht nur eine gesellschaftliche Aufgabe für sich entwickelnde Länder, sondern auch für schon entwickelte Gesellschaften. Vielen Dank für diese Einschätzung. Herr Dr. Ulrich, zum Abschluss nochmal zu Ihnen. Neben Ihrer Tätigkeit an der Charité unterstützen Sie zurzeit auch in Partnerschaft mit UNFPA das WomenX-Programm. Worum geht's da? Was ist das?
Also WomenX Collective ist die Umsetzung einer großen Idee der UNFPA, dass man diese Idee oder dass man diese Gaps füllt in Finanzierung von Gesundheitsforschung in der Industrie, indem eine große Partnerschaft, die 2030 Alliance, aufgelegt wird und mit einem Programm unterfüttert wird, das WomenX Collective Programm. Es besteht Möglichkeiten, dass dieses Programm in Deutschland sich ansiedelt, möglicherweise in Berlin. Wir haben verschiedene Verhandlungen schon geführt mit der Stadt Berlin oder auch mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es besteht wirklich eine Chance, von Deutschland aus Impulse zu setzen, weltweit, dadurch, dass sich UNFPA dann auch ein Büro leistet in Berlin, das natürlich weltweit vernetzt ist und auf das Problem aufmerksam macht und mit der Industrie, mit verschiedensten Teilnehmern an der Forschung und Entwicklung redet und die Finanzierungslücken auffüllt, also nicht selbst als UNFPA, sondern indem sie Anreize schafft über ähnliche Mechanismen, dass diese Forschung in die Gänge kommt. Und da kann Deutschland eine Rolle spielen. Also da sehe ich große Hoffnung.
Vielen Dank auch für diese Erläuterung zu WomenX und vielen Dank an Sie beide, Christine Stegling und Andreas Ulrich, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns an Ihrer Expertise teilhaben lassen zu diesem wichtigen Thema. Das war's für heute vom Multipod der Konrad-Adenauer-Stiftung, dem Podcast zu multilateralen und internationalen Themen. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.